ARD.
Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber scheiß drauf, wir machen das einfach. Jeden Tag wird mir gesagt, ey, versuch das, manche Sachen nicht so auszudrücken, wie du die ausdrückst. Das ist nicht so gut für Playlisten, das ist nicht so gut für dies, Digga. Fick diese Playlisten. Und dann habe ich was klimpern gehört. Dann habe ich zur Seite geguckt und habe dieses Messer da gesehen. Der war so noch Überlebensinstinkt. Und wenn da jetzt irgendwer 3 Minuten da irgendwie so eine Ballade singt, so, Bro, dann bist du für mich nicht in Deutschland brandneu. Viele Digga, die machen Schlager einfach. Leute sagen zu dir so, ey, du bist ein stabiler Rapper, wo ich mir so denke, Bro, was redest du, Alter? Das ist doch kein Rap, Digga.
Mein Name ist Simon. Lehnt euch zurück, holt den Wein raus, denn eine halbe Mio Insta ist the shit, baby. Glaubt mir. Früher waren sie 4-mal am Block und der Ärmste bezahlt. Heute macht er im Monat Racks durch Party und Paar-Views und wird gern alles geben. Auch dafür fehlt ihm die Zeit. Also, bringt ihm Cups. Er ist ready. Simba ist bei uns. Hallo?
Mein Bro, was geht? Vielen Dank für die Einladung.
Alles gut?
Ja, bei dir?
Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Checkt auf jeden Fall mal die ARD Audiothek für noch mehr Podcasts rund um Musik ab.
Sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, gut. Ich bin jetzt 3,5 Stunden gerade hingefahren. Und ich meine, es ist jetzt nicht die längste Strecke, die ich gefahren bin. Ist auch keine angenehme Strecke, aber ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön.
Und ja, lass uns quatschen auf jeden Fall, oder?
Sehr gut, auf jeden Fall. Mein Lieber, du hast eine neue Single draußen und die klingt so.
Ich werf dich aus der Bahn, wenn du willst. Ich verbring mit dir den ganzen Tag, wenn du willst. Ich zahl für dich den ganzen Tag in Bar, wenn du willst. Ich bin das, was du willst, Baby. Drink up, pass out. Gib ihr Gin, let her hips go down. Roll ein Tipp, mach ein Fitlass bauen. Sie will wie im Beverly Gym. Also lass ich sie den Hennessy killen. Drink up, pass out.
Das war Pass Out.
Ja.
Ich habe mich jetzt mit dir beschäftigt. So, deine Community kenne ich natürlich auch. Für alle, die dich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, woher kennt man dich?
Boah, also ich denke mal, man wird mich auf jeden Fall am meisten durch Social Media, Instagram, TikTok und so kennen. Durch die Videos mit der Weste und mit den Cups und die Cups schmeißen im Video. Und ja, so halt, ne? Immer gute Laune-Songs. Jetzt nie irgendwas, was einen großartig runterzieht. Und das ist auch eigentlich immer mein Film gewesen, weißt du, dass ich immer wollte, okay, wenn du Simba hörst, wirklich so, dann musst du, egal wie dein Tag gelaufen ist, egal was gerade am Leben abgeht, du musst immer gute Laune haben. Und ja, das versuche ich immer zu vermitteln.
Ja. Woher kamen die Weste und die Red Cup-Geschichte? War das ja wirklich dein Markenzeichen?
Ja, also die Cups, das war eigentlich so eine, spontane Sache, so, weil wir waren halt am Chillen mit und haben halt einfach ein bisschen getrunken und habe ich gesagt, ey, jetzt eine Hörprobe drehen. Und so hat sich das dann entwickelt und ich bin wirklich, also jede Hörprobe läuft spontan ab, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das groß geplant ist und aber es kommt nochmal drauf an, wenn jetzt irgendwelche Promophasen sind, so, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt halt solche Hörproben drehen und das ist halt jetzt ein Format geworden. Aber anfangs war das alles spontan. Also da war das jetzt nicht irgendwie großartig geplant. So, wir waren am Chillen und haben unser Ding gemacht, haben getrunken, haben dann immer eine Hörprobe gedreht. Und da ist halt auch jede Hörprobe ist halt anders gewesen. Weißt du, da ist mal ist ein Cup geflogen, mal ist keiner geflogen, mal ist hat der Bottle Flip Challenge gemacht und so halt, weißt du. Aber ja, das war eigentlich nie großartig geplant und so hat sich das dann irgendwann etabliert. So, das hat sich dann irgendwie so zum Markenzeichen gemacht und das ist halt jetzt ein Format geworden.
Ja. Das ziehst du auf jeden Fall auch durch, so ein Wiedererkennungsmerkmal, ja, definitiv. Voll. Ist ja auch heutzutage sehr viel wert. Gut, Simba ist der Name, so ZYMBA geschrieben, so.
Ja.
Abgeleitet, wie man sich denken kann, tatsächlich von König der Löwen.
Richtig, ja.
Weil, also zumindest korrigiere mich, du warst, keine Ahnung, 5, 6 so um den Dreh oder so, hast König der Löwen bekommen, gesehen, direkt dich wiederentdeckt in Simba, sagst du, okay, genau. Relations auch, was vor allem was so Dad Relations angeht und
ja,
so.
Ja, genau.
Hast du dich wiedergesehen? Das bist du auf jeden Fall.
Richtig, ja.
Du bist, wenn ich richtig informiert war, also bist ja in einem kleinen Dorf in Flensburg groß geworden.
Genau, ja.
Und dann seid ihr mit 8 dann nach NRW gezogen, da Dorsten die Ecke.
Ja.
Und die ersten 8 Jahre hat dein Dad einfach sehr, sehr viel gearbeitet so. Und es hieß, okay, also zumindest in den Texten, die ich gelesen habe jetzt, also Pressetexte auch so, war nicht so viel da. Damals ist man klein und man peilt nicht so wirklich so. Aber hat das irgendwas mit dir gemacht? Merkst du das im Nachgang jetzt, wo du halt einfach ein bisschen älter bist?
Ja, also ich merke das, wenn ich halt so Videos sehe, irgendwie bei TikTok oder Instagram, wo ich halt so sehe, ey, guck mal, es gibt da wirklich Väter, so die machen, ich habe ein Video gesehen, wann war das? Ich glaube, vor 2 Tagen war das. Da hat ein Vater, der ist alleinerziehender Vater gewesen und der hat für seinen Sohn irgendwie so Disneyland-Karten oder sowas organisiert und hat so, der hat sich voll gefreut, der Junge. Und da war ich so, dass ich mir so gedacht habe, boah, krass, so der Junge, der weiß das vielleicht gar nicht so wertzuschätzen, wie das ist, so, weißt du, wie ich meine? Weil im Endeffekt wusste ich es damals auch nicht, weil ich mir gedacht habe, okay, so, ich wäre lieber, also lieber würde ich das fühlen, dass mein Vater jeden Tag bei mir wäre, aber Geld muss halt rein, so, ne?
Ja.
Und mein Vater, der ist damals mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen, ne, und meine Oma und Opa halt noch früher und die haben hier versucht, alles aufzubauen, weißt du, und jetzt weiß man halt so eigentlich, wie viel die da aufs Spiel gesetzt haben, damit wir eine bessere Zukunft haben, weißt du, und deswegen, so damals war das halt für mich, ich fand das schlimm, so meinen Vater nur über Skype zu sehen, damals war ja noch Skype, also gab es ja kein FaceTime, kein WhatsApp-Video, so damals gab es nur Skype und dann habe ich den halt öfters über Skype gesehen und ja, dann habe ich halt sehr dieses König der Löwen-Thema so aufgenommen, weißt du?
Ja, klar, das stimmt, weil es sind ja genau so prägende Jahre, gerade am Anfang und so.
Ja.
Und so, und jetzt hast du ja, glaube ich, in einem Song auch gesagt, nach dem Motto, bald kannst du ihn in den S-Class setzen und so, weil du musst lang genug ackern. Kurz zur Einordnung, ungefähr so 2000 in Flensburg geboren, ersten 8 Jahre da, dann nach NRW gezogen quasi, Dorsten die Ecke, wie gesagt. Und es gibt ein Zitat von dir: Ich kam aus diesem kleinen Dorf an der Ostseeküste nach NRW und habe am 3. Tag in der Schule meine erste Schlägerei gesehen und gleich einen Knacks bekommen. Inwiefern?
Ja, das gab es halt in Flensburg nicht, ne?
Gab es keine Schlägereien.
In Flensburg, da haben wir Kühe umgeschubst. Das war so das Krasseste, was es da gab. Weißt du, wie ich meine? Und dann kommst du da hin und auf einmal so, ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, dass es das in Flensburg nicht gab. So dieses so, okay, der Stärkere gewinnt. So, du musst dich, also du darfst nicht mit dir machen lassen, was du willst. Diese Mentalität, weißt du, wie ich meine? Sondern so, wenn dir jemand irgendwie, keine Ahnung, so dein Brot nehmen will mäßig so, also dein Brot von der Butter nehmen will, dann musst du ihm zeigen, geht nicht. So, weißt du, wie ich meine? Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich erst in NRW bekommen. So, dass das so hieß, okay, so egal, wer mit dir ist, du bist irgendwie immer auf dich ein bisschen alleine gestellt und du musst so selbst gucken, dass du halt nicht irgendwie so rumgetreten wirst.
Umgeschubst wirst.
Ja, genau.
Wie so eine Kuh in Flensburg.
Ja, genau. Ja, ja, okay. So. Ja, und dann, keine Ahnung, so, das habe ich da gemerkt irgendwie.
Okay. Gleich dazu nochmal, wie schubst man, wie viel braucht man, Jungs, braucht man, um eine Kuh umzuschubsen?
Also damals, glaube ich, waren das 6. Ich glaube, damals waren das 6, aber es kam auch noch auf die Größe an, ne?
Okay. Ja, klar. Ja,
aber war schon ehrenlos, ja.
Arme Kuh, ey. Aber so macht man, ist irgendwie,
das, ja. Das sind also Dorffilme.
Ja, ey, alles ich mein, gut. Ich habe irgendwann auf der Wiese habe ich Hummeln weggeschnipst damals. Auch nicht so geil. Ja. Okay, also wie gesagt, jugendliche Phase, Sturm- und Rangzeit, ne, ist so ein bisschen die Ska, der Ska ist in die erwacht, so.
Ja.
Man hat hier und da Scheiße gebaut, so. NRW ist auch, wie gesagt, schwieriges Pflaster, je nachdem, welche Ecken du da bist. War was Ernsthaftes dabei? Also, oder war mal irgendwo auch was, wo es so wirklich knapp war?
Ja, auf jeden Fall. So, ich glaube, ich war 2016, glaube ich. Also, ich glaube, ich war 16 Jahre alt oder 17 Jahre alt. Da ist mir einer vom Bahnhof, ist mir einer mit Messer hinterhergerannt. Und er ist am Anfang so gelaufen, so der hatte so ein Hoodie an, weißt du, wie ich meine? Und die Hände so im Hoodie vorne drin. Und ich habe mir schon gedacht, so okay, so der hat irgendwas dabei. Und es war halt ein Junkie, weißt du? Und ja, dann hinterm Bahnhof, da kommt dann ein bisschen so eine eklige Ecke. Mhm. Weißt du, da ist dann so damals, jetzt mittlerweile ist das alles gemacht worden. Damals, das war halt so ein Blockhochhaus. Und da waren auch die Scheiben eingeschlagen. Also da hat keiner gewohnt, so weißt du? Das war, ich glaube, damals war das eine verlassene Arztpraxis oder sowas war das. Und ja, dann, also da ist halt eh nicht viel los, so, da ist eh tot und große Garagen und so runtergekommen. Und ich laufe dann auf der linken Straßenseite und ich gucke, der läuft auch auf der linken Straßenseite. Ich denke mir so, okay, ich gehe auf die rechte Straßenseite, gucken, ob der auch kommt. Ich drehe mich um, wieder rechte Straßenseite. Dann bin ich halt in die Mitte von der Straße gegangen und habe halt so ein bisschen auf Karte gesetzt, weißt du, habe mich halt umgedreht und habe den so angeguckt und gesagt, was ist los, das war ein Problem so. Hat er mich angelächelt und hatte keine Zähne im Mund. Und in dem Moment, ne, ich schwör's dir, in dem Moment ist mein Puls auf 150 gegangen. Also wirklich, ich bin fast einen Herzinfarkt bekommen. So, ich dachte mir, Alter, der hat nichts zu verlieren, der Vogel. Und ich bin die Straße hochgerannt und dann bin ich direkt, da kannst du nur rechts und links abbiegen. Weißt du, davor sind so Häuser rein. Und dann bin ich direkt rechts abgebogen, über den Bordstein gerannt und da stand ein großes Haus an der Seite und das war Hochsommer, das war so halt alle, die ganzen Gebüsche, alles hat geblüht so, ne? Und dann habe ich mich rechts hinter die Ecke an so ein Gebüsch hingestellt. Und der war halt so 3-4 Meter hinter mir.
Ist auch direkt hinterhergejumpt.
Der ist direkt hinterhergerannt auch, ne? Und ich hatte echt Glück gehabt, dass er auch über den Bürgersteig gerannt ist und dass er nicht über die Straße gelaufen ist, weil er hätte mich gesehen da. Er hätte mich gehabt, weißt du? Aber der ist auch über den Bürgersteig gerannt, über die schnellste Seite und dann habe ich dem einen Ding gehauen und war halt ein Junkie, war halt so Fliege, so weißt du, wie ich meine? Ist direkt runtergegangen und dann habe ich was klimpern gehört. Und ich, kein Scheiß, so wie es wirklich war. Und dann habe ich zur Seite geguckt und habe dieses Messer da gesehen. Und ja, dann hau rein, dann habe ich einen Puls gehabt, also wirklich, dann war so letzte Dings erreicht, dann war so noch Überlebensinstinkt, weißt du, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, okay, wollte der mich stechen, wollte der mich abziehen, wollte der Kohle, was weiß ich so, weiß ja nicht. Ja, und dann bin ich den ganzen Weg nach Hause gerannt, das war ungefähr so ein Kilometer, würde ich sagen, war das. Und ich bin den ganzen Weg gerannt so und dann war da noch so eine Straße mit Ampel und da standen da so 2 Mütter mit Kinderwagen. Ich bin zu denen gerannt. Ich so, der wollte mich abstechen und so voll auf Adrenalin, so gar nicht, so gar kein Plan, was ich da geredet habe, so weißt du. Ja, und Dann bin ich halt nach Hause gerannt und meine Hand war so am Zittern, dass ich die Tür nicht aufbekommen habe, so mit Schlüssel, weißt du. Habe ich an die Garagentür gehauen und mein Vater war da gerade im Garten, so, der hat einen Tag frei gehabt. Und der ist auch auf sein Leben nicht klargekommen. So. Er dachte, wo sind wir hier, so, weißt du.
Ja, klar.
Und ja, dann war er damals, so hatte meine Cousins angerufen und dann sind die ja halt damals so um diesen Bahnhof rumgefahren und haben den gesucht.
So. Ein bisschen so
Streif, ja, ja. Aber ich habe den danach, muss ich auch sagen, nicht mehr gesehen. Also einmal habe ich den danach noch gesehen, ich glaube ein Jahr später oder so war das, wo ich im Bus saß. Und ich geguckt habe, da habe ich den noch gesehen, aber danach habe ich den nie wieder gesehen.
Okay, krass.
Ja, ja.
Na, crazy.
Crazy Story.
Rap hat dann irgendwann auch Einkehr quasi in dein Leben gefunden. Ja. Ersten Sachen waren, glaube ich, ins Gaming-Headset, ein Diss-Track über einen Schulkollegen.
Ja,
rappen. Genau. Du hast dann irgendwie durch Connections, durftest du dann auf einer Geburtstagsfeier von deinem jetzigen Management auflegen. Nicht genau. Auflegen, aber auftreten.
Auftreten, ja.
So. Genau. Nice Chance, die du mies verkackt hast.
Komplett.
Warum?
Komplett. Bro, ich war aufgeregt, so, ne? Also damals, das war, AK, der war ja damals, der, der hat ja das Management von Kolle zu dem Zeitpunkt gemacht, ne? Und liebe Grüße an AK und Kolle auf jeden Fall. Und ja, dann hieß das auf einmal, also so, ich wusste, okay, der Mann, der steht im Leben, so, weißt du, wie ich meine? Der hat auf jeden Fall schon so erreicht und der ist halt auch genau in dieser Bubble, wo ich auch genau in diese Bubble rein möchte. Und ich habe damals auch Kolle und Farid brutal gefeiert, so, weißt du, wie ich meine? Auch liebe Grüße an Farid. Aber das war halt so genau der Weg, wo ich dachte, okay, da muss ich hin, weißt du? Und ich bin da rangekommen damals über einen Schulkollegen von mir, mit dem ich sehr gut war und der damals schon zu mir gesagt hat, ey, wenn du willst, ich nehme dich JBG 3 Konzert, war das damals. Ich kann dich da mit hinnehmen und so, kannst du dir angucken. Und ich meinte, halt's Maul und so, ich glaube dir kein Wort, so, weißt du? Und ja, dann hat er aber keinen Scheiß gelabert und sein Onkel war dann wirklich AK und dann hat er gesagt, ey, wenn du willst, komm einmal auf Geburtstag von seinem Onkel auch, also seinem anderen Onkel, weißt du, das war ein Schwager. Und dann bin ich da hingegangen und wir haben da ein bisschen gefeiert und ich war eigentlich nur als der Kollege von meinem Kollegen dabei. Und dann ist er hochgekommen und meinte so, ey, ich habe gehört, du kannst rappen, rap mal. So. Und ich saß da und ich war gar nicht vorbereitet, so. Das war nicht der Plan, so, weißt du, wie ich meine? Und ich war so, bah, scheiße und so, was mache ich jetzt? Und ich so am Zittern, Handy rausgeholt, also ich war ja auch voll jung noch, ich war 18 oder so, weißt du. Und ja, so fing das Ganze dann an. Und dann meinte er dann so, ja, war okay, bleib auf jeden Fall dran, so, weißt du. Und ich dachte mir so, bah, dieses war okay heißt, Digga, so, hau rein, mach was anderes, so, weißt du, geh lieber irgendwas anderes machen.
Aber noch ganz kurz, du hast es schön geskippt gerade. Wie war der Auftritt? Wie hast du verkackt?
Ach so, ja, war halt, ich habe gechoked halt, ne?
Okay.
Also so, ich habe nicht geil geflowt, ich war aus dem Takt so, ich habe einfach so wirklich, also so das Einzige, was glaube ich so wirklich nur, was AK so damals überzeugt hat, war halt so meine Stimme. Dass der gesagt hat, okay, so interessante Stimme und so, können wir mal gucken. Und ja, dann dachte ich mir, okay, das war's und ich habe schon gesagt, hau rein, so, ich habe eine Chance gehabt, die habe ich verkackt, so, ne? Und dann wurde ich nochmal eingeladen, habe das nochmal, habe ich nochmal vorgerappt in der Agentur, wo wir uns dann auch nochmal so zusammengesetzt haben und wo das dann so, wo wir ein bisschen mehr Zeit hatten, auch zu quatschen, so, weißt du? Und ja, dann hat er das halt gefühlt, so, hat gesagt, war geil, so, lass gucken, was wir damit machen und so. Ich gebe dir eine Person, seinen Schwager, der sich dann ein bisschen um dich kümmern soll und so. Und dann gucken wir zusammen, wo das Ganze hingeht. Und dann fing das Stück für Stück an und dann per Zufall, wo wir in der Agentur saßen damals, hatte ja Farid dann auch das Instalent gehabt, weißt du? Und dann saßen wir in der Agentur und ich war damals Praktikant, weil ich für mein Fachabitur ein halbjähriges Praktikum machen musste, weißt du, um meinen Ausbildungsteil halt abzuschließen. Und den habe ich dann in der Agentur gemacht und habe dann den ganzen Tag Texte geschrieben. Und ja, dann meinte, ist AK dann reingegangen bei Farid mit dem Livestream und dann meinte der so, ja, mein Praktikant kann auch rappen und so. Und ich war wieder nicht vorbereitet und ich dachte mir so, bah, Digga, was ist das hier die ganze Zeit? Ja, aber Farid hat's gefeiert und hat gesagt, ey, wegen Schiebungen und so, bevor irgendwelche Filme kommen, die Leute sollen entscheiden und die Leute haben mich weitergevotet und dann, glaube ich, bin ich auch Vierter oder so geworden, Fünfter, irgendwie so, ja.
Und du bist ja bei dieser Bühne hast du ja mit, hast du den, so einen gesellschaftskritischen Text mehr oder weniger hast du ja performt, ne?
Ja.
Da hast du noch gemeint, ja, ich glaube, ich kann rappen, deswegen bin ich hier und dann hast du sowas geperformt.
Hey. Wer nimmt sich das Recht? Welches Leben ist weniger wert durch Farbe und Geschlecht? Ihr Medien verseucht einen in den Schädel, lasst Synapsen sich verkleben. Sag mir bitte, was ist Fake und was echt? Patrioten stehen gerade für den Partnerstaat. Wieso redet Donald gegen Schwarze in der Nachbarschaft?
Und so weiter und so fort. Weil es nur ein kleiner Ausschnitt daraus tatsächlich. Ja. Warum hast du dich entschieden, so einen Text zu performen, wenn es darum ging, quasi deine Rap-Skills und dich vor Farid so weiter mehr oder weniger zu behaupten? In so einem Wettbewerb, wo es darum ging zu gucken, was für Skills du hast.
Boah, ich weiß nicht. Also ich glaube, damals, da war diese Phase gerade mit Boateng, glaube ich. Irgendwas mit, man will kein Boateng als Nachbar oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich mich halt, ich bin nie so derjenige gewesen, der sich mit Politik großartig auseinandergesetzt hat. So, weißt du, so außer irgendwas ist gerade so ein bisschen viral gegangen und alle haben sich damit ein bisschen beschäftigt. So, und dann habe ich mich auch ein bisschen informiert. Aber zu dem Zeitpunkt hat mich das so krass abgefuckt, weil ich auch das Gefühl hatte in NRW, so man wird wirklich, wenn du schwarze Haare hast, braune Augen, du wirst anders angeguckt von den Leuten. So von so, ich guck mal, ich habe selbst eine deutsche Family. So, weißt du, ich bin ja halb Deutscher, halb Türke. Und ich bin mit meinen Oma und Opa, aber mein Deutschen bin ich aufgewachsen. So, ich liebe die, ich tue alles für die. So, weißt du, wie ich meine? Also wirklich, mein Herz und meine Seele sind die beiden. Und so, keine Ahnung, ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht verstehen, weil ich mir so dachte, ey, okay, ich fühle mich auch in gewissen Punkten so deutsch, dass ich mich freue, wenn ich ältere deutsche Leute sehe, weil ich mir denke, Digga, das können meine Oma und Opa sein. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ausgerechnet, die haben mich abgefuckt angeguckt. So, weißt du, wo ich mir dachte, so, Digga, ich habe keinen mehr, so, ich versuche extra korrekt zu denen zu sein, so, weißt du? Und, ja, keine Ahnung, so, dann irgendwann so habe ich mich damit so ein paar Sachen informiert und da mich, das war so eine Zeit, da hat mich das wirklich brutal abgefuckt, dieses ganze Rassisten-Ding und, ja, dann habe ich irgendwie so einen Part gekickt einfach.
Mhm. So, weißt du? Was ist nach Insta-Talent, nach Insta-Land passiert?
Boah, ich weiß gar nicht genau. Also danach habe ich mich, glaube ich, erstmal, was voll dumm war, so was ich auch voll bereue, irgendwie habe ich mich dann irgendwie so ein halbes Jahr zur Ruhe gesetzt, so ohne Sinn, so war eigentlich so gerade Peak vor mir, so was ich bis dahin erreicht habe. Ich war dann so, okay, so ich chill jetzt erstmal, weißt du, ich meine?
War jetzt erstmal genug.
War voll dumm. War echt voll dumm so. Und es ist normal, dass die Leute dich vergessen, so ich hatte ja nicht mal einen Namen, so ich war ja gar nichts. So Bro, weißt du, wie ich meine? Und kein Plan, Alter. Dann habe ich so, habe ich dann wirklich gechillt und habe danach wieder angefangen und hatte dann auch meinen ersten Deal bei Groove Attack, glaube ich. Bei Groove Attack hatte ich dann meinen ersten Deal damals gehabt, wurde dann auch gesigned im Label von AK, der hat ein Label gegründet. Und ja, so halt, ne? Und dann habe ich dann wieder ein bisschen angefangen und wieder ein bisschen reingekommen. Und das waren halt zu einem Zeitpunkt keine Überbretter. Also war jetzt nicht so, dass ich mich da, also die Songs waren gut, die Songs habe ich alle gefühlt so, aber die, so wie das an Reichweite danach gegangen ist, da dachte ich so, bah, jetzt habe ich diesen kleines bisschen Hype habe ich verpennt, so weißt du, ich meine, da hätte ich anders drauf reagieren müssen.
Okay. Bei mir ist ein bisschen aufgefallen, aber es ist aufgefallen, aber ich fand es so interessant, weil ich habe so geguckt, auch deine älteren Songs und so, weil mich interessiert immer so, wie hat es angefangen und so, wie entwickelt sich dann so die Geschichte. Und so Songs wie NRW, jetzt auch bei, ne, bei Farid, aber auch Anthrazit, da ging es so ein bisschen um prekäre Situationen am Block, so gesellschaftskritische Sachen, Analysen, so von früher. Und auch 666 zum Beispiel handelt ja auch davon, keine Ahnung, Frauen, Geld, Drogen, glaube ich, sind der Teufel.
Ja.
Hast du mehr oder weniger, oder dass sie der Teufel sein. Warum sind die drei Sachen, definierst du sie als?
Also guck mal, das Ding ist, ich habe so gemerkt mit der Zeit, wenn du Frauen standhaft bleiben kannst, Geld standhaft bleiben kannst und Drogen standhaft bleiben kannst, dann kann dich nichts knallen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Weil das sind wirklich die einzigen drei Sachen, die dich auseinandernehmen können. Mhm. Wenn du für eine Frau alles tust, und das hat nicht mal was mit der Frau zu tun, wenn du jetzt schwul sein solltest, was nicht schlimm ist. Wenn du schwul sein solltest und du für einen Mann alles tust, dann verlierst du dich selbst. Weißt du, wenn du dich den Drogen hingibst, verlierst du dich selbst. Wenn du dich dem Geld hingibst, verlierst du dich selbst. So, das sind alles Sachen, nur diese drei Sachen können dich knallen. Mhm. Wenn du standhaft bei diesen drei Sachen bleibst, so, dann gewinnst du.
Mhm.
Weißt du? Und ich sage jetzt nicht, dass Frauen, Drogen und Geld schlecht sind. Also Drogen natürlich schlecht, sollte man natürlich nicht machen. So. Aber du weißt, was ich meine.
Okay, ich verstehe. Das ist der Hintergrund daher. Ich habe mich dann gefragt, weil dann kamen so Songs Champagne, Get Ready, We Rollin', Red Cups, Get Down, Pass Out, Lean Back.
Ja.
Die handeln alle genau davon.
Hau rein, verkackt. Ich selbst habe mich verloren.
Nein, aber Spaß beiseite. Also, okay, also ja, okay, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Jetzt handeln alle deine Texte genau davon, von diesen drei Sachen.
Ja. Ja, also
schon Fragezeichen.
Also das war ja, es ging ja in 666 auch nicht darum, dass das schlimm ist. So, weißt du, wie ich meine? Ich habe ja nie jetzt irgendwie gesagt, so, ich habe in NRW, habe ich gesagt, ey, guck mal, also da habe ich, glaube ich, aber auch gar nicht so von Frauen geredet und so. Also ich glaube, diese NRW-Zeit, so diese, wo die ganzen Songs da auf Melakonisch und so gekommen sind, das ging eher so darum, ey, so wir sind am Block und wir haben nichts. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wir trinken, wir smoken, wir haben eine schöne Zeit zusammen, so weißt du, wie ich meine, obwohl wir im Block sind. Aber bei 666 ging es ja nicht darum, dass das schlecht ist, sondern wo ich nur gesagt habe, ey, die drei Sachen sind der Teufel. Mhm.
Weißt du, wie ich meine?
Und diese drei Sachen, die hast du leider immer, wenn du Partys, wenn du hart gehst, so, weißt du, wie ich meine? Und ich habe nach 666 war auch der erste Song, der so ein bisschen durch Deck gegangen ist.
Mhm. War auch das Praise the Lord Sample.
Ja, genau.
Hat, glaube ich, ein bisschen geholfen.
Ja, ja, safe, das hat sowieso. Aber so, ich fand, Praise the Lord ist brutal so. Ich liebe den Song, weißt du?
Safe.
Und als ich gesehen habe, dass das ein Free-Sample ist, dass man das einfach so nutzen kann, hau rein, Alter. Ich habe mich sofort da drauf gestürzt. Ich dachte mir, warum hat das noch kein anderer gemacht? So, weißt du, wie ich meine? Und das war so der erste Song, der durchgegangen ist. Dann habe ich bei Universal gesigned. Und dann war man auch ein bisschen flüssiger, weißt du, wie ich meine? Und dann konnte man halt natürlich auch viel mehr feiern. Und ja, dann hau rein.
Du hast auch mal gesagt, dass du, also das Battle Raps so nicht wirklich so eine Zukunft hat, oder zumindest du keine Zukunft darin siehst, sinngemäß, muss man gucken. Deswegen hast du das so ein bisschen gelassen. Mhm. Und dein Ziel war eigentlich, dass man, was du auch am Anfang gesagt hast, eigentlich so dieses mit Simba soll man gute Laune verbinden, so ja, egal in welcher Situation du bist, so, und dass du deine Songs im Auto und im Club pumpen kann.
Ja.
So. Das hast du auf jeden Fall eingelöst.
Geil.
Würde ich jetzt sagen. Weil auch der Switch jetzt von Andere zieht NRW und ne, ja, die Songs, die du jetzt machst, so, ist ja alles dieses auf die 12 und Clubbanger und so. Du bist schon umsonst in Clubshows eingeladen. Das Konzept hat Erfolg.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube, also 666 hast du gesagt. Gut, Praise the Lord Feature. Sample hat jetzt nochmal, ich hab's geguckt aktuell, das letzte Mal, ich geguckt habe, bei einem Streaming-Anbieter hatte der 18 Millionen oder so. Champagne in Get Down 25. Champagne, glaube ich, auch. Geht in 14 Ländern viral.
Ja.
Das war ja wirklich, glaub ich, hab geguckt, so, hä? Was ist da passiert?
Das war krass. Das war krass.
So, hä? Ja, dann guckst du deine Hörprobe, ich so, was ist denn da passiert?
Ja, voll.
Und, unter anderem ja auch in Indien.
Ja.
Daraufhin kamen Club-Anfragen aus Indien, die in kürzester Zeit ausverkauft waren.
Ja.
Und dann habt ihr direkt auch in Indien ein Video gedreht, das zu Lean Back. Also, wie kam dieses Ganze, dass du auf einmal in Indien,
Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich wusste ja zum Zeitpunkt, wo Get Down ist ja schon damals irgendwie, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist auf jeden Fall auch in ein paar Ländern ist das viral gegangen. Ne? Und das war schon nicht nur deutsche Community. So, weil ich auch viele Anglizismen und so benutzt habe. So, weißt du, so, aber ich mag das, das klingt für mich moderner, so, so spreche ich auch so, wenn ich rede, weißt du. Und dann habe ich so gesagt, ey, guck mal, bei Champagne übertreibe ich jetzt ein bisschen. Bei Champagne mache ich so und noch schlimmer. Weißt du, was ich meine? Okay. Und ja, dann, keine Ahnung, Alter, auf einmal, ich habe dann so diese Red Cups, dieses Format, was ich habe und so, weißt du, mit wegschmeißen, da habe ich dann mir gedacht, ey, guck mal, wenn ich das am Anfang des Videos mache, vielleicht trigger ich dann international auf verschiedenen Sprachen nochmal die Leute, dass sie sagen, heb deinen Müll auf. Das war nur dieser Gedanke, dass ich diesen kleinen Cup am Anfang weggeworfen habe, so, weißt du. Ich habe mir gedacht, ey, guck mal, muss direkt am Anfang sehen, Umweltverschmutzer. So, weißt du, wie ich meine, auf verschiedenen Sprachen. Ja, und dann hat das so gecatcht, Alter, das war auch die erste Hörprobe, die ich zu Champagne gemacht habe. Und ich gucke und das Ding geht viral und hört nicht auf und das stoppt nicht. Und das war bei den anderen Videos war immer so eine gewisse Grenze. Mhm. So, weißt du, bei Get Down war, glaube ich, ein Video, das hatte 5,5 Millionen oder 6,5 Millionen oder so Klicks gemacht auf Insta, was schon crazy ist. So, weißt du, wie ich meine? Vor allem so als erste Nummer, die so richtig krank von mir gepoppt ist. Weißt du, wie ich meine? 666, da war ja, ich hatte 2, 3 Videos, die hatten irgendwie eine Mio und dann war so durch, weißt du? Und ich habe zu 666 habe ich bestimmt 20, 30, 40 Hörproben oder so hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, aber es war viel, so weißt du. Und davon sind nur 2, 3 durchgegangen. Und bei Get Down, da war ja dann so dieses eine Video, das war schon so, boah, krass, Alter, was passiert da gerade, weißt du, mit 500,000 Likes, so 500.000 Likes. Aber auch international gegangen. Und bei Champagne habe ich so versucht, das noch schlimmer zu machen. Und es hat so krass gezündet, es hat nicht aufgehört. Wirklich, wir waren, ich glaube, einen Tag nach dieser Probe bin ich nach Berlin gefahren, weil ich hatte da auch irgendwas, ich weiß nicht, irgendwie Session oder irgendwas hatte ich da. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und wir gucken, war wirklich, mein Team war alle dabei, so, ne? Also Manager war dabei, Kameramann war dabei, alle, und wir gucken und aktualisieren die ganze Zeit, wir machen uns schon darüber lustig. So, weißt du, was ich meine, weil das war halt, also man kann sich das gar nicht vorstellen, Alter. Das war so wirklich, die Kommentare waren auf allen möglichen Sprachen und Franzosen haben unter Franzosen kommentiert, Polen unter Polen, Russen unter Russen und es war krank, es war wirklich krank. Inder unter Inder und Inder waren übertrieben viele und die haben auf einmal, war dieser Running Gag bei denen irgendwie so, Zero Understanding, 100% Vibe. So, das war so dieses Ding, was die dann irgendwie immer fortgeführt haben. So, weißt du, wo ich mir so gedacht habe, crazy, Alter. Und auf einmal, wir kriegen, LK kriegt Mails rein, ey, für einen Club in Indien gebucht, hier für einen Club in Indien gebucht. Also, Bro, das, so, weil Universal, die haben ja auch, man muss wissen, Universal hat das auch hinterfragt, hat auch so gesagt. Viele haben ja gesagt, ey, so, Digga, was ist,
Scam, geht nicht das so,
weißt du, wie ich meine, irgendwas stimmt da nicht so, ne? Und ich konnte das verstehen, weil ich habe zum Zeitpunkt selbst nicht geglaubt. Aber das Einzige, was mir immer das Gefühl gegeben hat von, Bro, das kann nicht fake sein, das sind die DMs, die ich bekommen habe. Bro, diese ganzen DMs, diese Anfragen, diese Mails, Alter, wir haben uns wirklich, wenn wir so Zeit hatten, wirklich so eine halbe Stunde lang nur Mails durchgelesen, die AK bekommen hat aus Indien, Bro, wo wirklich Anfragen sind, die wirklich crazy waren, Alter. So, weißt du, und wirklich im Sekundentakt habe ich 4, 5 DMs nur aus Indien bekommen. Nur aus Indien. Bro, ich habe aktualisiert und das hat nicht aufgehört. Da war die ganze Zeit neue Dings. Ja, und so halt, ne? Und Es ist eine zum anderen gekommen, dann haben wir gesagt, ey, guck mal, weißt du was, lass einfach mal gucken, weil Elke hat irgendwann so gesagt, das ging ja wirklich über Monate auch so, dass die Videos da mal durchgegangen sind. Mhm. Und dann fing das an, dass wir gesagt haben, ey, weißt du was, lass mal so ein indisches Ding einfach samplen, so ein bisschen gucken, weißt du. Mhm. Und dann haben wir dieses Punjabi MC haben wir dann genommen, zu Lean Back. Und dann haben wir so gesagt, ey, so, lass einfach mal gucken, Alter, vielleicht ist man da ja, man weiß es ja nicht, vielleicht ist man da in Indien gerade so Michael Jackson Status oder so, man weiß es ja nicht, da geht ja voll ab, so, weißt du. Und dann sind wir nach Delhi geflogen, weil wir in Delhi am meisten, aus Delhi am meisten DMs bekommen haben. Mhm. Sind wir nach Delhi geflogen, weil wir da auch zwei Shows dann, also wir haben am Anfang zwei Showanfragen bekommen, haben dann eine abgelehnt, weil die zu wenig zahlen wollten. Und dann haben wir die andere angenommen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen eine Show und wir drehen da einfach Video. So, weißt mhm. du? Und zu dem Song dann, dann waren wir da, haben alles mögliche geklärt, Lowrider, Elefant, dies, das, bla, 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 so, ne? Und dann haben wir die Show gespielt am letzten Tag, wo wir schon durch waren mit dem Dreh. Und die Show, die haben das angeteasert. Ich glaube, einen Tag vor und nachdem ich eine Story davon gemacht habe, dass ich da bin, eine halbe Stunde später war die Show ausverkauft. Und ich war so, Bro, so schnell geht das nicht mal in Deutschland. Und das war auch so eine 450er-Halle oder sowas. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es war schon groß. Und dann haben wir die Show gespielt, alle hatten gute Laune, Feierkultur ist halt ein bisschen anders, muss man sich ein bisschen anpassen, auch Ungewöhnung so.
Inwiefern?
Ja, in Deutschland ist halt so, wenn ich jetzt eine Show spiele, und ich gehe auf die Bühne, die Leute, die rasten schon aus und man gibt ihnen ihre Stellen. Normal, die können auch mitrappen. So, weißt du, wie ich meine? Die kennen den Text und so. Aber ja, wenn ich dann so Ansagen zwischendurch gemacht habe, also wenn ich so Ansagen mache in Deutschland, so die rasten aus, die machen genau das, was du sagst. Everybody say, hey, yo, alle machen, hey, yo. Und so, das ist kranke Stimmung immer. Aber wenn du das in Indien machst, die sind das nicht gewohnt, dass da Leute Ansagen machen. Die kennen das nur, DJ legt Set auf, der spielt sein Set durch, die tanzen. So, wenn da jemand auftritt oder so, dann rappen die Texte mit, aber keiner macht da irgendwie so zwischendurch Ansagen. Mhm. Das ist halt ein bisschen Umgewöhnung so, aber wenn man das so schnell gecheckt hat, so ich habe die Leute halt trotzdem dazu bekommen, dass sie ein bisschen Stimmung gemacht haben mhm. und so. Aber dann hat er, nachdem wir mit der Show durch waren, ich glaube halbe Stunde, Stunde später, hat der Konkurrenzladen, der vorher weniger zahlen wollte, hat sich danach einfach wieder gemeldet und meinte so, ey, komm doch noch vorbei. Und dann sind wir direkt darüber gefahren, habe ich da auch nochmal eine Story gemacht und ich glaube auch so eineinhalb, zwei Stunden später war da auch rappelvoll, so Hälfte einfach verdoppelt, so. Krass. 1300 Leute waren da oder 1400, also das war auch crazy. So.
Wie klärt man Elefanten, Lowrider und Co. in Indien für einen Videodreh und kriegt Drehgenehmigung?
Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, also AK hat da wirklich alles gerissen, was zu reißen ging, so, weißt du, der hat wirklich, also der sagt zu mir, Bro, guck mal, was ich mir die ganze Zeit antun muss. Und wirklich dieses Indisch-Englisch ist sehr schwer, Alter. Weißt du, man versteht wirklich nicht viel. Und er hat das einfach irgendwie alles da auf die Beine gestellt. Er hat da so ein paar Leute, die da aus Indien kommen, so aus Dubai halt so, auch Investoren, Leute, die gut Geld haben, die so auch connected sind. Hat mit dem ein bisschen geschrieben. Er hat ja ein riesiges Netzwerk, der Typ, so weißt du. Und ja, Mann, so halt. Und okay. Dann hat er da einfach...
Elke hat geregelt.
Ja, Elke hat so wieder Elke-Sachen gemacht, so weißt du.
Es war eine komplett surreale Erfahrung. Das war total inspirierend und ich habe sehr viel von dem Trip mitgenommen und einige spannende Connections gemacht, hast du gesagt,
ja.
Zu dieser Geschichte in Indien. Was hast du mitgenommen und wie hat dich das verändert?
Also du musst dir vorstellen, in Indien ist das so, ein Euro sind 100 Rupi, weißt du, und die verdienen so durchschnittlich, verdienen die so 5000 Rupi. Also die haben so ungefähr 50 Euro im Monat. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, da ist auch alles sehr billig, also die können damit leben, aber die leben halt nicht gut damit. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, also hier in Deutschland ist halt, also ich meine, vielleicht vergleichsweise ist auch alles teurer geworden wegen Inflation und so, aber ich finde, in Deutschland ist man viel zu undankbar. Weißt du, wie ich meine? Bro, die haben da keine Häuser, die leben da voll, also so voll viele Slums. Dann zwischendurch hast du da so riesige Schlösser, so, wo du dir denkst, Alter, woher kommt das? Weißt du, aber dann sind da so riesige Monumente und du denkst dir, Alter, wie kann sowas hier stehen, Bro? Direkt nebenan sind Slums und so, weißt du, da stehen kleine Kinder, Bruder, 10, 11 Jahre, stehen da mit Glocks einfach, so, weißt du, wie ich meine? Die haben Call of Duty draus gemacht, die haben Sticker auf Waffen und so, ernst. Und, Bruder, die Bullen, die laufen da mit Bambusstöcke rum. Du denkst so, Alter, so, wenn der durchdreht, der kleine Junge, so, keiner kann den irgendwie, so, weißt du? Und, Bro, die waren alle so gute Laune. Du hast dich nicht mal unwohl gefühlt, also an diesen Slums. Wir sind ja auch an diesen Slums langgelaufen, haben mit denen geredet und so, Bro, mit so einem Lächeln. Wir haben denen 10 Euro gegeben, die sind auf ihr Leben nicht da gekommen. Mhm. So fett dankbar und so, die brauchen irgendwie nichts. So, die sind glücklich, dass sie leben einfach. Mhm. Weißt du, was ich meine, Bro? Das ist krass. So in Deutschland, Bruder, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Song drop, Bro, und der geht nicht so, wie meine Erwartungen entsprechen, weißt du, was ich meine? Dann kannst du mich eine Woche knicken. Weißt du, dann bin ich abgefuckt, hab schlechte Laune und so, weil ich mir so denke, Bro, ich habe echt so mit mehr gerechnet. Mhm. Weißt du? Was aber normal ist, was passiert, aber ich bin ehrgeizig, so, weißt du, ich mag das nicht, dann irgendwie mal so ein Dings haben. Und ja, Bro, die haben, also so wie ich das damit bekomme, gar nicht. Bruder, die sind so dankbar für alles, was du denen tust. Und der Taxifahrer macht dir die Tür auf, Bro. Und so, du gibst ihm 1 Euro Trinkgeld, der schüttet dir 4-mal die Hand so. Weißt du, was ich meine? Bro, das ist krass. Mhm. Also wirklich, das ist sehr heftig da.
Okay, jetzt hast du quasi, wurdest für Clubshows in Indien gebucht.
Ja.
Du hast gesagt, du bist auch regelmäßig in Zirke quasi bei Spring Break und diesem einen, ich glaube, da gibt es ja 4 Clubs große, ne? Aquarius, ja. Irgendwie
Calypso Noah, noch. Und Papaya.
Papus, ja, genau, Papaya und egal, auf jeden Fall in einem von denen bist du auch regelmäßig.
Ja.
Und wieso bist du ein internationaler Star? Also, was ist ja nicht regelmäßig, oder ist es regelmäßig, ist es normal, dass man quasi in Indien, in Kroatien und sonst irgendwo als Deutschrapper quasi am Start ist und also Malle kenne ich, okay, weiß ich jetzt. Bierkönig und Mega Park so, die haben es jetzt auch verstanden, so große deutsche Community auf jeden Fall sowieso. Aber bei dir gefühlt, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch so einen Blindspot irgendwo, aber liegt es nur an den Red Cups und den Anglizismen oder wie erklärst du dir das?
Bro, ich habe keine Ahnung, Alter. Ich sag dir ehrlich, ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht normal. Ich höre das auch sehr selten so. Ich bin ja sehr in dieser Rap-Bubble drin und ich informiere mich auch so. Ich weiß über viele Leute Bescheid und sowas. Ich höre das auch echt selten, so, weißt du, also. Außer jetzt, wenn du irgendwie Features in UK hast oder so, gibt's halt keine Shows in UK. So, weißt du, wie ich meine? Aber es ist sehr crazy. Ich kann es auch nicht erklären, dass das so zieht. Es ist halt, ich versuche halt mit meinem Sound jetzt nicht immer das Gleiche zu machen, aber ich versuche so sehr in eine Schublade zu gehen. Ich habe jetzt, also ich will jetzt nicht so ein ganzes so 1000 Themen bedienen. So, weißt du, wie ich meine? So, das muss so ein Ding sein, was man aber so ein bisschen ausarbeitet, weißt du? Und ich glaube, das kommt einfach gut an bei den Leuten. So, weißt du, was ich meine? Ich kenne auch keinen, ich kenne for real in Deutschland keinen, der so viele Clubshows spielt wie ich. Mhm. Also so wirklich, wir sind seit 1,5 Jahren konstant jedes Wochenende 1 bis 2 Shows ausspielen. So, weißt du, was ich meine? Und das ist wirklich sehr selten, auch im Sommer spielen wir Shows. Also, vor einer Woche war ich in Dortmund im Rush Hour. So, weißt du, was ich meine? So, wir sind echt
seit 1,5 Jahren jedes Wochenende mindestens eine.
Ja, außer wenn jetzt sowas ansteht wie Tour oder sowas. Weißt du, aber dann spiele ich halt Tour so.
Ja, gut, klar.
Oder wenn jetzt irgendwie sowas ansteht wie Kroatien oder wenn sowas ansteht, dass ich mal 2 Wochen Urlaub nehme oder so, weißt du, dann ist mal free. Aber wir kriegen die ganze Zeit Anfragen rein für Shows, so, weißt du, ich meine? Das hört nicht auf so. Jetzt habe ich im Sommer, habe ich jetzt gesagt, also jetzt seit Rush Hour, seit letzter Woche, ist jetzt so der erste Monat, wo ich gesagt habe, okay, ich will ein bisschen Pause machen von den Shows, weil ich habe dir das ja gerade schon, wo draußen rauchen waren, habe ich dir schon gerade erzählt, wo ich rauche. Dass mein Leasing-Auto gerade ein bisschen geballert ist, wie ein Kilometer und sowas, weißt du. Krieg erst in 3 Monaten 9 und man kann jetzt auch mal eine Pause machen. So, weißt du, wie ich meine? Man muss da jetzt auch nicht jedes Mal machen. So, ich plane jetzt auch gerade eine Tour für nächstes Jahr, sind wir gerade am Plan, weißt du?
Du hast doch gerade eben erst gefühlt, der in einer ist.
Ja, die lief sehr gut. Die lief sehr gut. Also Gott sei Dank echt ausverkauft und alles. Und man muss halt dazu sagen, waren kleine Venues, weil wir uns ein bisschen unterschätzt haben, würde ich sagen, so, weißt du. Wir haben die Tour halt schon geplant, da kam noch gar nicht Get Down raus, weißt du. Und da haben wir die Tour geplant. Und dann wegen Hochverlegen und so, da war irgendwas wegen Verträge, hat das alles irgendwie nicht funktioniert, so, weißt du. Und wir hatten ja so 400 Hallen oder so, weißt du. Und was mir auch krass leid tat, weil im Endeffekt so die Leute, ich habe eine Durchsage bekommen, dass in der Halle hinten am Treppenhaus, weißt du, dass da noch Leute standen und so, dass die keinen Platz bekommen haben, dass sie nicht gucken konnten und so. Und es war wirklich sehr gequetscht alles, so, weißt du. Und deswegen bei der nächsten Tour wird das auf jeden Fall nicht passieren. Das spielen wir auf jeden Fall größer. Und da haben wir auch die Möglichkeit zum Hochverlegen und so, je nachdem, wie es läuft. Also.
Kannst du schon so ungefähr einen Zeitraum, was du dir wünschen würdest, wann die ist, damit die Leute sich schon mal vielleicht ein bisschen im Kalender was anstreichen können, falls sie anhaben? Mhm. Ich habe gehört, manchmal Leutschrapper haben nicht so viel im Kalender, aber.
Also ich glaube, so Mai ungefähr wird das sein.
Okay.
Mai ungefähr, glaube ich. Ja.
Sehr, sehr nice. Okay, krass. Und wird es bis dahin auch dann ein komplettes Projekt schon geben? Gibt es da auch schon was, an das du arbeitest? Weil bislang ist es ja nur Single.
Ja, Game,
quasi
ja,
so. Was ja sehr gut funktioniert, muss man dazu sagen. Aber
ja, also ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, so, aber scheiß drauf, wir machen das einfach. Also ich habe jetzt einen Albumdeal unterschrieben. Und ich weiß aber noch nicht, also viele denken immer bei Albumdeal, das ist so, dass du dass du nur für einen Albumdeal unterschreibst und du musst ein Album machen. Aber du unterschreibst halt immer nur für einzelne Nummern. Mhm. Also ein Albumdeal ist, sag ich mal, wenn du jetzt für 14 Nummern unterschreibst, so, dann kannst du aus diesen 14 Nummern ein Album machen. So, weißt du, wie ich meine? Und ich habe halt so einen Deal unterschrieben Und ich weiß selbst noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich hätte Bock, weil ich habe zu dieser Hip-Hop-Culture so, ich liebe die einfach, weißt du, ich meine, ich hätte einfach Bock, ein Album zu machen, um so dieses Standing auch in der Legacy zu haben, sozusagen, ey, guck mal, ich habe ein Album gemacht, was nur wirklich Full Rap ist, weißt du, wie ich meine, hätte ich Bock drauf einfach, aber ich weiß nicht, ob das gerade so der so Kern der Zeit ist, oder wie sagt man das? Weißt du? Weil, also, gerade ist halt, wofür musst du jetzt ein Album spielen? Es sei denn, du bist halt ein alter Hase, der halt eh dafür bekannt ist, sowas zu spielen. Weißt du, zum Beispiel mit Capo habe ich vor, wann war das? Wann hatten die da ihre Tour gehabt? Vor, ich glaube, 4 Monaten oder 3 Monaten, 5 Monaten? Mhm. Irgendwie so, weißt du, hatten die ihre Tour gehabt und ich hatte ja Gastauftritt in Frankfurt auch gehabt. Und ich habe mit Capo geredet und Capo meinte, Bro, ich bin nur Albumkünstler. So, weißt du, wie ich meine? Der hat gesagt, so, diese nur Singles und sowas, so, hat er auch nicht so Bock drauf. Und ich kann das verstehen, so, weißt du, weil so, wenn Capo das liegt und wenn das bei Capo funktioniert, ist geil. Aber ich weiß nicht, ob das bei mir so funktioniert, weißt du, weil ich habe so diese Formate, weißt du, wie ich meine Songs ankündige mäßig. Und dann ziehe ich die auch immer durch und dann ist so, okay, so und so viel Traffic hat der Song erreicht vor Release und jetzt streamt. So, weißt du, wer Bock hat. Und die anderen, ich glaube, die fahren halt ganz andere Promo. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das funktioniert halt. So, weißt du, deswegen, ich weiß es noch nicht. Es ist eine spontane Sache. Es kann sein, dass ich jetzt vielleicht diesen Monat noch wegfliege. Obwohl diesen Monat schwer, nächsten Monat wegfliege, so, weißt du. Und dann einfach für 2 Wochen irgendwo in Dubai so ein Album produziere oder was auch immer, so, weiß man nicht. Weißt du?
Warum Dubai? Einfach spontan, weil Dubai oder weil schon da Connections sind?
Mein Manager, der zieht bald dahin. Der zieht bald dahin und der ist da halt super connected. Weißt du, der hat da alles was. Also der hat da wirklich brutale Studios und für mich ist das so am ersten Urlaub, weißt du, wie ich meine? Weil so, wir kennen auch viele Clubs und man kann da viel chillen, ohne dass man Kopfschmerzen hat jetzt und so, weißt du, man kann sich da auch viel rausnehmen. Man hat da immer so diesen gewissen Luxus, den man vielleicht braucht, so, weißt du. Und man kann auch immer alles organisieren so für uns, weißt du.
Du hast bei Stoke, glaube ich, war das gewesen, hast du gesagt, dass dich bei Deutschrap momentan so ein bisschen stört, dass jeder so auf Krampf versucht, einen Hit zu machen.
Ja.
Und die Culture geht dabei verloren.
Ja.
Du hast auch schon erwähnt, dass du, falls du mal irgendwann mal ein zusammenhängenderes Projekt machen solltest, dass du auch sagst, ey, für die Legacy so ein bisschen Culture representen, wäre dir wichtig. Was macht das für dich aus? Was wäre das? Was ist für dich die Culture?
Ja, also ich weiß nicht, ich fand es halt damals, fand ich das wirklich sehr krass, ich sage jetzt so ungefähr 2015 bis 2018 war für mich so Prime Deutschrap, weißt du, weil das war so, du hattest deine Ecken und du wusstest ganz genau, wer macht was und du wusstest, okay, wenn der mit dem aufeinander trifft so, dann wird's geil, so, weißt du, wie ich meine, dann wird's ekelhaft. Und du hattest damals EGJ-Gruppe, EGJ war krass damals, weißt du, wie ich meine, EGJ war damals so mit Prime, mit Chindi, Bushido und da, wo alle drin waren, so, weißt du, wie ich meine, wo Kay auch noch da drin war und so. Also das war wirklich sehr stark, so, weißt du, wie ich meine, das war wirklich so ein Label, wo ich so gesagt habe, boah, okay, geil. Dann hattest du Banger-Musik gehabt, Banger-Musik, da hattest du Farid, da hattest du 18 Karat, da hattest du einen Summer Jam, da hattest du einen Casey, da hattest du einen... damals Bojan war ja noch Play 69, genau. So, weißt du, auch überkrank, so, weißt du, ich meine? Dann du hattest Kolle und Farid so in Kombination und du hattest mehrere, so, weißt du, ich meine? Das war einfach irgendwie, da war viel mehr Leben drin, ne? So, und wenn du die Songs von damals anhörst, es ist halt nicht so dieses, okay, ich versuche das jetzt so zu schreiben, dass das jeder mitsingen kann. Ich versuche das jetzt so zu schreiben, dass das so lange wie möglich in Clubs läuft. Okay, ich versuche das jetzt so zu machen, dass das so lange wie möglich Dings ist. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so, ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich will in die Playlisten reinkommen. Das ist heutzutage so anders geworden, Alter. Das ist wirklich krass, so, weißt du? Wenn ich überlege, so damals, wie Kay sein Diss an Bushido angefangen hat, wo der gesagt hat, ey, alle von RTL haben mir abgeraten davon, das zu machen und so, weißt du, fickt euch alle und hat angefangen. Weißt du, wie ich meine, Bro? So, das sind so Moves, so, wo ich mir so denke, ey, so, aber so eine Einstellung habe ich halt auch. Weißt du, wie ich meine? So, mir wird auch jeden Tag mit mir gesagt, ey, pass auf, also nicht jetzt pass auf, was du sagst, aber so, versuch das, manche Sachen nicht so auszudrücken, wie du die ausdrückst. Das ist nicht so gut für Playlisten, das ist nicht so gut für dies, Digga. Fick diese Playlisten. So, weißt du, wie ich meine? Ich meine, wenn ich jetzt Modus Mio und Deutscher Brand neu und so reinkomme, natürlich freue ich mich, wenn ich gut platziert werde. So, weißt du, wie ich meine? Weil das für mich auch so ein Standing ist und die haben mich auch oft sehr gut platziert, obwohl ich da irgendwas drin gesagt habe und dafür bin ich denen auch dankbar. Aber so, was halt wirklich für mich einfach so das Wichtige ist, ist, ich will nicht mich, mein Touch von Musik und ich will generell nicht mich bei diesem Thema Musik umändern für irgendwelche anderen Leute, die mich vielleicht ein bisschen höher ranken können oder ein bisschen höher platzieren können oder so. Das ist mir nicht wert, so. Weißt du, was ich meine? So Musik muss genau von mir kommen und genauso wie es ist. Und wenn es kommt, kommt es. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Mhm. So, weißt du, und das ist, also so, da stehe ich immer noch hinter. Aber das so, meiner Meinung nach, sehr viele haben das leider verloren. Weißt du, sehr viele haben das
verloren. Weil Cash, glaube ich, im Vordergrund steht. Ja, also klar. Man hat einfach gesehen, man kann einfach sehr, sehr viel Geld rausziehen, so, ja, aus dem ganzen Ding. Und dann, manche machen es ja auch nur für Cash. So, also, ne, also, die haben mit Rap Culture im Endeffekt nicht wirklich was zu tun, aber die, ja, sehen, okay, das ist jetzt Ding, da kann ich was rausziehen. So, also gehen sie rein, machen das Ding, sahen ab und hauen wieder ab. So, ja, also die haben ja gar kein großes Interesse daran, eine Legacy zu hinterlassen oder, ja, ja, irgendwie sich einen Namen zu machen als Künstler und so, ja, weiter und so fort. Die sehen einfach, okay, 3, 4, 5 Jahre schnelles Geld mitnehmen und tschüss, was danach passiert, ist mir egal. Ja, ja. So, also es klingt, also,
ja, aber, also das sehr ist stark richtig
daran auch.
So, ja, es ist richtig, was du sagst. So, es ist halt auch
Trauriges.
Ja, sagen, sehr, ne, sehr traurig. Es ist halt auch leider, muss man sagen, so, es ist auch für mich in meinen Augen alles kein Rap mehr. Also so, weißt du, es ist wirklich viele Künstler, was aber auch nicht schlimm ist, die können nichts dafür. Das ist ein Fehler von anderen Leuten, so, weißt du? Dass, so, wenn da jetzt irgendwer 3 Minuten da irgendwie so eine Ballade singt, so, Bro, dann bist du für mich nicht in Deutschland brandneu. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn du da so, keine Ahnung, es gibt voll viele Digger, die machen Schlager einfach. Wo ich mir so denke, Bro, so.
Leute, keine sagen, sagst du, gell?
Ja, so, und Leute sagen zu dir so, ey, du bist stabiler Rapper, wo ich mir so denke, Bro, was redest du, Alter? Das ist doch kein Rap, Digga. So, ich finde, man sollte das alles mehr aufteilen, so, weißt du, so, statt deutscher brandneu, Digga, mach Deutsch-Pop brandneu, mach Deutsch-Schlager brandneu, mach Deutsch-Rock brandneu, mach so, weißt du, teil das ein bisschen auf, dass man wirklich so seine, dass jeder so seine Sparte hat und schiebt nicht so diese ganze Dings aufeinander. So.
Ja, aber da geht die Coolness ja verloren,
weißt du? Das ist das Problem,
die
Digga.
Die Coolness ist ja nicht bei Deutsch-Rock oder Deutsch-Pop oder keine Deutsch Ahnung, also noch front, so, all, ja, good, aber Coolness, Hip-Hop hat Coolness gepachtet, so, da das orientiert das, sich, ja, alles dran, so, das, und deswegen ist man ja da drin, deswegen wird da alles reingeschmissen, weil man diese Freshness, das ist legit, noch ein bisschen, ne, authentisch, dann am besten noch so, und das ist ja echt und so, und, ja, hat ja auch immer noch den Anspruch, wo wir auch alle wissen, dass es natürlich auch in manchen Sektionen nicht mehr ganz so echt ist, ja, an manchen Stellen so. Das ist, je größer das wird, desto mehr es monetarisiert werden kann, desto mehr Sachen hast du daran, glaube ich, auch, die dich stören einfach, ja, so. Ja. Das ist so eine Geschichte. Was treibt dich grundsätzlich an, das zu machen, was du machst?
Boah, also ich sage ehrlich, damals war es für mich, also damals, wo die Songs ein bisschen deeper waren, da habe ich viel, also ich habe viel geschrieben, um mir was so von der Seele runterzuschreiben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mittlerweile ist das ein bisschen anders geworden. Also mittlerweile ist das so, wenn ich wirklich viel feiern bin und ich schreibe dann irgendwelche Clubsongs und das ist wie so, wie kann man das sagen? Das ist wie, dass alles, was du wahrgenommen hast, alles, was du in deinen Erinnerungen hast von diesem Feiern, was du geil fandest, schreibst du in einen Song und die Leute feiern da drauf. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das erschafft wieder geile Erinnerungen. Mhm. So, Bro, ich weiß nicht, also das ist wirklich so für mich so das Schönste, aber Auftreten ist sowieso das Schönste. Live-Auftreten ist wirklich so mit das Schönste, was es gibt. So, dieses Geld ist wirklich so eine Nebensache eigentlich geworden. Also am Anfang war das so, dass ich gesagt habe, okay, so, natürlich, man braucht Geld zum Arbeiten. Wenn ich jetzt nicht langsam Geld verdiene, dann kann ich die Sache an den Nagel hängen. So, weißt du, weil für Nüsse will man es auch nicht machen. Mhm. So, aber, also ich glaube auch, wenn ich jetzt einen normalen Job gemacht hätte, hätte ich das auch weitergemacht, aber nur hobbymäßig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so ganz ohne Musik könnte ich niemals. Mhm. Auch wenn jetzt meine Musik nicht mehr laufen würde, ich würde safe als Ghostwriter arbeiten und für irgendjemand anderes schreiben. Mhm. Safe, safe, safe. Mhm. Aber es ist halt wirklich einfach mittlerweile einfach zweitrangig geworden. Mhm. Also so diese Geldsache, das ist halt so mittlerweile dieses, ich sag ehrlich, ich gucke auch gar nicht mehr auf mein Konto gerade.
Aber es ist, weil du es auch schon hast wahrscheinlich.
Ja, ja, klar.
Also es ist ja, sobald du was hast, wo du sagst, okay, du musst dich darum keine Sorgen mehr machen, deswegen, ja, rückst du natürlich aus dem Fokus raus.
Ja, ja.
So, ne?
Safe. Also ich meine, ich habe jetzt keine Millionen auf dem Konto. So ist nicht. Ich habe gut 6-stellig auf dem Konto. Weißt du, wie ich meine? Ich habe gut 6-stellig auf dem Konto. Aber ich gucke auch nicht mehr. Also ich weiß so, Geld ist da. Ich muss nicht gucken, wenn ich jetzt einkaufen gehe. Ich muss nicht gucken, wenn ich dies mache. Ich muss nicht gucken, wenn das mache. So. Ich habe ständig Cashflow. So ist alles easy. Ich verdiene noch mehr, als ich ausgebe. Alles fein. Aber so mittlerweile, ich gucke wirklich nur darauf, okay, was kann ich Geiles machen, wo ich der Community und wo ich neue Leute geil mit viben lassen kann. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, mich freut das einfach wunderbar.
Jetzt hast du gesagt, du würdest auch was anderes arbeiten. Wenn du das nicht machen würdest, du würdest nur als Ghostwriter arbeiten. Erste Frage, was würdest du arbeiten, wenn du in Mucke nicht machen würdest? Zweite Frage, warum nur als Ghostwriter? Warum nicht als Songwriter?
Ja, ich sag dir ehrlich, also so normal arbeiten, ich glaube, das könnte ich gar nicht mehr. Also jetzt ohne, dass das jetzt irgendwie abgehoben klingen soll oder so, aber das kommt davon, wenn du halt mal so mein Videodreh in Indien, ich glaube, der hat 31.000 Euro oder so gekostet. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt 31.000 Euro an einem Tag so wegknallst, Und am nächsten Tag kriegst du auf einmal dann dafür 40.000 Euro rein. Weißt du, wie ich meine? Dann verlierst du so diese Relation davon und dann denkst du so, ey, Digga, sorry, Alter, aber ich gehe jetzt nicht für 1.500 Euro netto im Monat jeden Tag, fünf Tage die Woche knüppeln. So, weißt du, wie ich meine? Mache ich da nicht. So.
Wenn's schon, wenn du schon das Gefühl bekommen hast oder die Erfahrung gemacht hast, es geht einfach, ja, mit anderen Wegen, geht's schneller und mehr.
Ja,
und,
safe, ne? Safe.
So, ja, ey, voll nachvollziehbar. Du hast halt das große Glück, dass es bei dir so funktioniert.
Ja,
ne?
Klar.
Und dass du dieses, also, dass du dieses Talent hast oder dass es so ankommt im Endeffekt, ja, bei der Community. Ja. Dass AK damals gesagt hat, ey, die Stimme, in der sehe ich was, dass, ja, es so gepoppt hat, so natürlich auch viel durch Eigeninitiative, weil du motiviert bist, ins Studio gehst, dir Gedanken machst über, wie willst, mhm, du Simba nach draußen verkaufen und so weiter und so fort. Ja. Aber ja, ey, ich kann es nachvollziehen, voll.
Das größte Problem ist halt, Bro, dass viele immer denken, ey, guck mal, der verdient jetzt so viel Geld, wie kann er so darüber reden? Aber die sehen nicht, dass ich von 2017, wo ich habe ja keinen Job gehabt, ich habe nur Fachabi gemacht. Ich habe jeden Tag mich mit Musik beschäftigt. Was anderes hatte ich nicht. So von 2017 ging es ja richtig los und ich habe von 2017 bis 2022 Mitte, also 5 Jahre, habe ich kein Geld verdient. Weißt du, wie ich meine? Also ich, ernst, ich habe kein Geld verdient. So, ich hatte wirklich nicht einen Cent auf Tasche und ich habe nur davon gelebt, dass meine Eltern immer gesagt haben, hier hast du mal einen Fuffi, hier hast du mal einen Fuffi, nimm lieber unser Geld, bevor du anfängst draußen Scheiße zu bauen. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Und meine Oma und Opa haben mir gegeben, so, meine Oma und Opa, die haben mir auch so viel Geld gegeben, Alter, meine Fresse, ich schwör's dir. Also wenn ich darüber nachdenke, meine Oma hat mir immer Geld geschickt, hab gesagt, dann sag dein Opa nichts davon. Und das waren jetzt, ich rede jetzt nicht von Summen wie, hier hast du 3.000 Euro, sondern ich rede davon, ey, so, ich habe meine Oma angeschrieben, ich habe gesagt, ich habe kein Geld für Tank und so, ich muss nach Köln, ich muss da und da was machen, so, weißt du, Connections sammeln, Netzwerken, Studio fahren. Und die hat mir 50 Euro für Tank geschickt, so, mhm, weißt du, was ich meine? Jetzt, ich schicke meiner Oma jeden Monat schicke ich der Geld, so, weißt du, wie ich meine? Und sag hier Kaffee, Kuchengeld. So, weißt du, ich fliege jetzt in einem Monat, habe ich Urlaub für meine Oma und Opa ausgegeben. Machen wir mit der ganzen Family, machen wir einen Urlaub. So, die waren 15 Jahre nicht im Urlaub. Mhm. Und ich bin glücklich, dass ich sagen kann, ich kann 3.000 Euro pro Person da jetzt für 7 Tage Urlaub ausgeben. So, weißt du, wie ich meine? Und dass die sowas auch noch sehen. Ich meine, man wird immer älter, voll, und alles, weißt du? Aber das sehen halt die Leute nicht, weißt du? Die denken halt so, jetzt verdient er so viel, aber die Jahre davor, wo du nichts verdient hast, wo du Scheiße fressen musstest die ganze Zeit, das sieht keiner.
Voll, das ist gut, dass du es sagst, weil das ist ja nämlich was, also bei vielen bleibt dann hängen nach dem Motto so, ja, selbstständig, keine Lust mehr, guck mal, Simba hat auch keinen Bock zu arbeiten für 13 Euro die Stunde, mhm, und so weiter. So, ja, hat er auch nicht, weil er, ja, aber auch, wie gesagt, wie du es gerade eben gesagt hast, ne, also A, Erfahrung gemacht hat, aber auch 5 Jahre lang Scheiße gefressen hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise halt gar kein Geld hatte,
ja,
und sich das jetzt natürlich erarbeitet und verdient hat. So.
Ja.
Das hat nochmal ein, ist nochmal ein anderes Ding, als wenn du einfach sagen würdest, grundsätzlich, ohne dass ich jemals versucht habe, irgendwas, ja, habe ich keinen Bock zu arbeiten.
Ja, also ich meine, ich würde ja arbeiten, so, weißt du, aber ich würde halt nicht so einen Job machen. Ich würde, mhm, dann halt eher in diese Writing-Industrie dann wieder reingehen. So, so habe ich ja auch damals angefangen, so habe ich mich über Wasser gehalten. Das war das einzige Geld, was ich damals verdient habe. So.
Gibt es sonst noch ein Thema, was dir wichtig ist, was die Community wissen soll, worum es geht, was bei dir aktuell los ist? Du hast auf jeden Fall nochmal letzte Worte, aber wir können auch gerne noch über ein Thema sprechen.
Ja, aber eigentlich alles entspannt so.
Alles entspannt.
Alles auf sich zukommen lassen, alles wird easy. Aber eine Frage habe ich an dich, Bro.
Ja. Yeah.
Wegen der Wand da hinten. Was, yeah, ist das für eine Wand, Alter? Ich gucke mir die ganze Zeit an.
Das ist unsere Gästewand quasi. Unsere,
also jeder, der da war.
So, jeder, der da war, gibt ein Autogramm. Darfst du gleich auch nochmal machen, tatsächlich.
Das wollte ich wissen.
Wenn wir hier durch sind, kriegst du einen Stift in die Hand, ja, und darfst quasi eine Unterschrift machen. Die kopieren, schön, wir dann und machen schönen Dings und Kreditkartenbetrug und so damit. Dann.
Sehr gut. Da ist was zu holen, glaube ich.
Deswegen frage ich auch immer nach Dingen, nach Cashflow und allem drunter.
Ach so, okay. Jetzt macht alles Sinn, ja.
Spaß. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Mein Name ist Simon, das ist Deutschland über die Jahre. Ihr hört uns überall, Radio, YouTube, Internet, Instagram, Social Media, whatever, TikTok und so weiter und so fort, ARD Mediathek. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Simba, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Und checkt den Jungen auf jeden Fall aus. Da kommt einiges jetzt auf euch zu. Und nicht vergessen,
es wird zu viel, aber wenn's mir gut geht, habe ich schon alles erreicht.
Die letzten Worte gehören dir, mein Lieber.
Ja, ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, wir sehen uns auf meiner Tour 2025. Checkt Deutschrap Ideal ab. Vielen, vielen Dank, mein Bester, für die Einladung nochmal. Ne? Und yes, ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Deutschrap Ideal oder Simba Tour nächstes Jahr. Bis später, Freunde.
Ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. In der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts zum Thema Hip-Hop, zum Beispiel Cosmo, Machiavelli, Rap und Politik.